Vor allen Dingen, wenn ich halt mit Pinterest so lange plane, mir die ganzen Sachen angucke, vergleiche, mein Moodboard mache, dann werde ich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben, weil ich habe mich so vorbereitet und dann ausgewählt und dann gesagt, das kaufe ich jetzt.
Pinterest, ist das jetzt irgendwie so ein Deko-Schmink-Ding? Ich glaube nein, weil sonst hätten wir sie ja nicht hier im 121 Watt Podcast, wo wir über wertvolle Marketing-Themen und Marketing-Ressourcen sprechen. Oder Patrick, bin ich falsch gewickelt? Wir sprechen heute über Pinterest im B2B.
Ja, und das ist, dass man so einen Satz überhaupt mal sagt, freue ich mich umso mehr, unsere Wiederholungstäterin Nele begrüßen zu dürfen. Fantastisch, dass du bei uns bist. Für die, die dich frecherweise noch nicht kennen und jetzt schon mal sich alle vorigen Episoden mit dir schon mal pinnen zum Nachhören und nachanschauen. Wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust? Und was pinnst du so auf Pinterest?
Was ich auf Pinterest pinne, ist natürlich die beste Frage. Hallo, ich bin die Nele. Schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf.
Ja.
Und diesmal sprechen wir auch wieder über Pinterest. Zu Pinterest mache ich ja auch meine 121-Watt-Seminare. Und da habe ich, kleiner Spoiler, tatsächlich öfters Leute aus dem B2B-Bereich drin sitzen.
Das sind dann die es schon geschnallt haben. Und für alle anderen haben wir heute einen Podcast.
Ja, und das sind häufig Leute, die sagen, ich habe irgendwie Traffic von Pinterest bekommen und jetzt weiß ich nicht, was ich damit mache. Und jetzt sitze ich hier im Seminar.
Auch schön.
Und das, ich finde das immer sehr, sehr lustig und auch spannend. Und genau, aber kurz, was ich eigentlich mache, sonst neben meinen Seminaren. Ich bin eigentlich selbstständig im Bereich digitale Kommunikation.
Cool.
Komme eigentlich aus der Agenturwelt, war ganz lange in verschiedenen Agenturen. Zuletzt mit Fokus auf Social Media Marketing und Performance Marketing und ich gestalte auch das Programm der All Social Konferenz.
Richtig cool.
Und jetzt zurück zum Thema Pinterest, weil ich merke, da wollen wir alle darüber sprechen.
Absolut.
Genau.
Pass auf. Wir machen mal Folgendes, Nele. Jetzt haben wir ja gerade, also ich muss mich so ein bisschen outen, wenn ich so als Privatsara unterwegs bin, bin ich bei Pinterest meistens, um irgendwelche Schminkvorlagen zu suchen, weil meine Tochter ein Einhorn an Halloween sein möchte, und zwar ein Grusel-Einhorn.
Ja.
Aber das Ding kann ja noch viel mehr. Es ist ja nicht nur quasi so ein Deko-Inspirationsnetzwerk, sondern ordne mal so ein bisschen ein, wie siehst du Pinterest, Social Network, Tool, Marketingplattform, was ist es denn eigentlich?
Es ist so ein bisschen alles. Also es wird ja immer, Pinterest klebt ja, also das Vorurteil klebt ja an Pinterest, es ist so diese Lifestyle-Plattform, wo hauptsächlich so Schminksachen und irgendwie Einrichtungszeug drauf ist. Und das stimmt auch. Also wenn man sich für Make-up und Einrichtung interessiert, dann ist das auf jeden Fall die Quelle, die man anzapfen sollte. Aber es ist halt auch ein bisschen mehr. Es ist halt auch eine visuelle Suchmaschine und es ist auch ein Tool. Und das, glaube ich, das unterschätzen viele oder ja, wenn man es nicht selbst nutzt, dann ist einem das vielleicht nicht so bewusst, aber es wird sehr, sehr häufig auch als Tool genutzt. Und das auch im Business-Kontext. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist Architektin, die macht ihre ganzen Moodboards, macht die halt mit Pinterest.
Klar, guter Punkt.
Also und nutzt es dementsprechend auch im Arbeitskontext. Und auch andere Branchen, bleiben jetzt mal bei den offensichtlichen, auch andere Branchen, die irgendwie trendbasiert sind. Dafür ist Pinterest einfach eine wunderbare Quelle. Aber es geht auch nicht trendbasiert. Also alle, die irgendwie sagen, ich habe was Visuelles und möchte mir da so ein bisschen so Erinnerungsstütze, so ein Pinboard machen, können das sehr, sehr gut nutzen. Und das wird auch genutzt im B2B-Kontext. Und das sind dann häufig dann passiert es häufig, dass die Leute bei mir im Seminar sitzen und irgendwie haben wir da Traffic. Ich weiß nicht, wo das herkommt.
Ja.
Und dann haben tatsächlich andere, zum Beispiel andere Unternehmen, haben sich da Bilder von deren Webseite gespeichert, weil sie das irgendwie brauchen. Sie haben sich da Moodboard klingt immer so, als wäre es nur Inspirationsding, aber sie haben sich da ein Moodboard zusammengestellt von zum Beispiel allen Werkstoffen, die sie brauchen. Und dann sind da plötzlich ganz viele B2B-Unternehmen drin.
Ich finde, du sagst hier einen ganz wichtigen Punkt, so in dem Nebensatz, dass du Schicksale immer wieder triffst, die sagen, ich habe irgendwie Traffic von Pinterest bekommen. Das ist ja heute schon tatsächlich nicht selbstverständlich, von einer Plattform überhaupt Traffic zu bekommen. Weil eigentlich ist ja der Pitch jeder Plattform, ich behalte alle bei mir, mache sogar irgendwie auf meiner Seite den gesamten Checkout-Prozess im E-Commerce zum Beispiel. Aber Du sagst ja auch, Pinterest ist weder Fisch noch Fleisch, ne? Keine Social-Media-Plattform, keine Suchmaschine. Und das Spannende ist ja, dass man sehr prominent auf seine Quelle verweisen kann. Und so Traffic generiert heutzutage.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen, einmal so einen Rundumblick von dir bekommen. Kannst du uns mal in so ein Beispiel-Case mitnehmen? Entweder von einem Kunden, wenn du darüber reden darfst, oder auch so einen hypothetischen Beispiel-Case, wo man sagt, was für ein Unternehmen sind wir und wie würden wir Pinterest für uns optimal nutzen? Jetzt als Tool haben wir schon gehört, aber vielleicht auch, wenn wir sagen, ja, wir wollen jetzt das ganze Ding sozusagen auch mit nach außen sichtbar nutzen.
Ich überlege gerade, was für eine Branche könnten wir denn hier nehmen? Jetzt hatte ich vorhin natürlich die Freundin, die Architektin ist. Ja. Bleiben wir mal da. So, bei Architektur denkt man ja im ersten Moment an schöne, visuell Top-Gebäude. Das ist bestimmt auch ein Teil, wo sie sich Moodboards macht für die, ich sag mal, schönen Inspiration, aber es geht ja noch einen Schritt weiter. Also in so einem Gebäude sind ja auch viele, ich sag jetzt mal, unsexy und nicht visuell schöne Sachen dabei. Also, keine Ahnung, verschiedenste Arten von Beton, die man da verbauen kann. Irgendwelche Stahlrohre, frag mich nicht. So tief stecke ich nicht in der Materie. Mhm. Aber da kommen ja ganz, ganz viele einzelne Gewerke dazu. Und wenn ich jetzt im B2B-Kontext sagen möchte, ich möchte diese Architektin erreichen, weil die soll meinen coolen neuen, sagen wir mal, ich verkaufe Beton.
Ja.
Die soll meinen Beton benutzen, weil der hat super Eigenschaften, der, keine Ahnung, dämmt toll. Dann könnte ich doch zum Beispiel jetzt Werbung schalten für eine Architektin, die sich für verschiedenste Sachen interessiert. Dann schalte ich Werbung und zeige ihr, weshalb mein Beton so toll ist. Und das muss diese Werbung, jetzt schwenke ich ein bisschen ab, diese Werbung muss ja auch nicht mal in diesem typischen Pinterest-Stil sein, sondern Werbung auf Pinterest kann schon ein bisschen anders sein. Und da kann ich dann vielleicht in einem Kurzvideo vorstellen, weshalb die Eigenschaften von meinem Beton so super sind. Und kann so ganz gut meine Zielgruppe erreichen, obwohl ich eigentlich ein relativ, ich sag's jetzt mal, unschönes Produkt habe, was jetzt nicht visuell stark ist, der Beton an sich. Aber ich erreiche trotzdem meine Zielgruppe dort. Das ist nämlich der nächste Punkt.
Weil
wir als Marketingmenschen wollen ja nicht jetzt das Profil von Unternehmen B erreichen.
Ich verstehe,
sondern
ja.
Wir wollen die Person, die die Entscheidung trifft und sagt, wir kaufen jetzt das ein, erreichen. Also wir müssen ja gar nicht ein anderes Unternehmensprofil erreichen, sondern wir wollen die Menschen erreichen, die dahinter stecken. Das ist ja bei den anderen Formen eigentlich ähnlich. Dass man eigentlich auf Pinterest auch ganz gut informationsbasierte Sachen gut darstellen kann, wenn man sie zum Beispiel in eine visuelle Form bringt. Also Infografik oder zum Beispiel also nicht nur Infografiken, sondern so kleine Tipps. Halt alles, was man grafisch doch darstellen kann, was halt ein bisschen textbasiert ist.
Ich meine, da ist halt die ganzen KI-Modelle sind da so fit inzwischen. Texte ist ja schon lang kein Problem mehr oder schon seit einigen Monaten ja kein Problem mehr auf so einer Infografik. Das finde ich schon mega.
Wow.
Ich hatte auch mal so ein Privaterlebnis, wo mir bewusst geworden ist, wie stark man bei Pinterest gezielt werben kann, wie extrem gut man seine Zielgruppe aufgrund der Interessen noch erwischt, weil es ist ja in vielen anderen Netzwerken schon gar nicht mehr so Interessenstargeting. Bei Meta ist ja schon so, braucht kein Mensch mehr. So vereinfacht gesagt. Und zwar hatte ich einen Roadtrip gesucht. So Roadtrip-Ideen. Das ist schon ein Jahr her oder sowas. Und ich habe eine Roadtrip-Idee für einen Urlaub. So, was könnte man denn so Ostküste, Westküste, Mitte durch? Was macht man denn? Dann hat das von diesem Genius, ich habe es gleich gescreenshot und habe es in meinem Content-Marketing-Seminar mit drin. Und zwar habe ich dann eine Werbeanzeige gesehen für eine Trockentoilette für unterwegs. Oh, das ist genius. So, wann brauche ich so eine Box, so eine Pipi-Box für unterwegs? Ja, während eines Roadtrips. So, weil kein Mensch sucht nach Pipi-Box für unterwegs. Aber wenn ich einen Roadtrip plane und dann sehe ich so diese Box, ich mir, stimmt, wäre vielleicht ganz smart, wenn ich jetzt irgendwo einen Roadtrip plane, wo ich eben nicht alle 500 Meter eine Tankstelle habe. Das ist echt, also ich mag das. Pass auf, wir bleiben mal noch so ein bisschen im B2B. Wir gehen mal weg von den Trockentoiletten.
Genau, weil ich hatte noch einen Case und zwar...
Noch einen Toilettencase.
Ja, nee, fast. Wir gehen dann vorbei und gehen in die Offices rein. Und da fand ich es auch einen sehr charmanten Case für Büromöbel, wo dann halt der Einkauf, das Personal schaut, wie kann man Arbeitsplätze im Büro einrichten oder natürlich auch, das war zum Beispiel ein Peak auch bei mir als Thema, dass ja sehr viele Firmen sich auch darum gekümmert haben, die Homeoffices ihrer Mitarbeiterinnen während der Pandemie zu gestalten oder auch einzurichten. Und da war Pinterest auch eine sehr große Anlaufstelle. Was mich natürlich interessieren würde, und im besten Fall kann da jeder so seine Schablone ziehen, aber was ist denn so die beste Frequenz, wie ich dann Pinterest auch bespiele? Weil, was ich ganz oft höre, Nele, und auch gerade im B2B-Kontext, weil ist ja eine Nische, was brauche ich dann an Effort? Also, und wie ist auch das Verhältnis? Jetzt hatte Sarah die Anekdote mit einer Pinterest-Ad, einer Anzeige. Also, wie muss ich das so orchestrieren, organisch und bezahlte Reichweite und welchen Invest? Weil ich würde mal voraussetzen, das, was auf Instagram funktioniert hat, können wir nicht eins zu eins bei Pinterest drüber kopieren. Da kriegen wir alle negative Gänsehaut. So.
Ja, absolut. Bei Pinterest ist das Schöne im Vergleich zu den anderen Plattformen, ja, hast du deutlich weniger Zeiteinsatz und Effort, um das Ganze zu machen. Mhm. Wenn wir jetzt mal auf der organischen Seite bleiben,
ja.
Das Coole ist, du kannst dich wirklich einmal im Monat hinsetzen und planst deine Pins. Meinetwegen auch nur alle 2-3 Tage. Vollkommen okay. Und planst die dann halt ein und dann hast du das einmal im Monat fertig gemacht. Hast das ein bisschen vorausgeplant. Da gibt es verschiedenste Tools, um das vorauszuplanen. Pinterest selbst kann man, glaube ich, 2 Wochen vorausplanen. Das ist ganz, ganz nett, weil du musst dich halt wirklich nicht jeden Tag damit beschäftigen und jeden Tag setzen. Auf der Advertising-Seite, klar, jetzt muss man ein bisschen näher im Blick halten, da reicht es nicht, wenn man einmal im Monat reinschaut. Aber auch da kann man, wenn man so eine kleine Keyword-Recherche macht, oder wenn man vielleicht sogar schon SEA macht, also man kann für die Google Ads die Keyword-Listen kann man ganz gut so als ersten Startpunkt auch nutzen, so dass man sich da auch noch mal ein bisschen Aufwand spart. Die Leute suchen ein bisschen anders auf Google und auf Pinterest, das möchte ich gleich dazu sagen, aber so als erster Ausgangspunkt ist,
ja, klar,
ist es ganz hilfreich. Also man muss es schon regelmäßig machen, aber man kann, ja, es sehr gut vorplanen, organisch, wenn man sich da einmal im Monat dran setzt und das vorplant.
Ja.
Super. Bei den Ads kommt es so ein bisschen darauf an, welche Ziele man hat und wie viele Kampagnen man da jetzt macht. Also ich meine, klar, eine Shopping-Kampagne ist aufwendiger, als wenn ich jetzt so eine kleine Awareness-Kampagne mache.
Was ich da spannend finde, ist das Thema der Suche. Wir haben ja so typische Suchnetzwerke wie jetzt YouTube, wo ja auch so ein starker Suchalgorithmus dahinter liegt. Und da kennen wir das ja, dass Videos eben nicht nur 24, 48 Stunden Aufmerksamkeit bekommen, sondern zum Teil über Jahre hinweg. Wie ist das bei Pinterest? Also wie ist so die Halbwertszeit meines Contents? Das wäre ja vielleicht nochmal so ein kleiner, so in die Bresche springen für Pinterest-Marketing, weil da habe ich mal was gehört, dass das da nicht so schnell geht, dass das Zeug alt wird, wie jetzt zum Beispiel bei TikTok.
Ja, also es wird nicht so schnell alt und man sieht aber auch nicht so schnell Ergebnisse. Also beides. Pinterest hat vor einiger Zeit mal gesagt, die Halbwertszeit ist so 3 Monate, bis so ein Pin voll entwickelt ist. Ich habe das Gefühl, mittlerweile geht es schon ein bisschen schneller. Also schon 2-3 Wochen und dann sieht man schon, ob der Pin gut lief oder nicht. Und die halten sich aber extrem lange. Vor allen Dingen, wenn man so auf so saisonale Themen drauf springt, die halt immer wieder kommen.
Ah, okay.
Also jetzt so ein Thema wie Weihnachtsdeko, wenn du dir da einmal die Mühe machst, was zu dem Thema zu machen, dann kannst du damit jedes Jahr wieder in den Suchergebnissen bei Pinterest top sein.
Ach, cool. Ah, und okay. Ja.
Also das, glaube ich, für alle, die Social Media Marketing schon ein bisschen länger machen, ist das eine coole Sache. Genau.
Und ich denke ja auch,
jetzt habe ich so ein Deko-Beispiel gebracht. Aber wenn wir jetzt an das kleine Architekturbeispiel zurückdenken, auch da gibt es ja saisonale Themen wie zum Beispiel Demo oder so oder irgendwie, keine Ahnung, das Dach ist undicht, sonst was. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen saisonal bedingt.
Ja.
Und auch da kann
man
gut reingehen. Oder
was
auch,
ich noch ganz wichtig, achso, Entschuldigung, ja?
Mir ist noch ein Beispiel eingefallen. Auch so Versicherungsthemen sind ja auch extrem saisonal, zum Beispiel Autoversicherung. Ja. Das zum Beispiel hatte ich mal beim Kunden, funktioniert auch super, weil die Leute sich ja auch saisonal sehr damit beschäftigen. Und dann bist du, wenn du bei Pinterest da ganz gut dabei bist und deine Themen gut abgedeckt hast, dann tauchst du da auch immer wieder auf.
Wie ist es, wenn wir jetzt vom saisonalen oder vom Evergreen-Saisonalen weggehen und sagen Trends? Du hast ja auch gesagt, so Keyword-Recherche, Recherche-Tools. Wo mache ich das? Wie mache ich das? Also wenn ich sage, ich will mir jetzt mal eine Pinterest-Strategie definieren, zusammen überlegen, welche Tools bietet mir Pinterest, da ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, was könnte funktionieren, was nicht?
Ja, also Pinterest selbst ist mit den Tools sehr zurückhaltend. Da sind wir von anderen Plattformen dann doch mehr gewohnt. Tatsächlich die Keyword-Recherche im ersten Schritt, ich finde es vollkommen okay, das mal in die KI zu schmeißen und gucken, welche Keywords die rausspuckt. Ich finde, für Pinterest ist es meistens ganz okay. Da kann man schon mal drauf aufbauen. Ich würde es dann auf jeden Fall bei Pinterest selbst in der Suche mal gleichen. Pinterest hat ja auch so eine, ich nenne es mal Art-Suggested Search.
Ja.
Wenn euch das schon mal aufgefallen ist, das sind auch immer ganz coole Ideen. Und Pinterest bringt ja auch immer die Pinterest Predicts raus, also die Pinterest Trends für das nächste Jahr. Die sind jetzt auch wieder rausgekommen, also Pinterest Predicts 2026.
Falls packen ihr das in die Show Notes.
Haut habt. Genau, in den Show Notes. Und dann werdet ihr sehen, 2026 wird sowas Trend sein, wie zum Beispiel Vamp Romantic oder was haben wir denn hier noch? Neo-Deko, Poet-Core. Ah, Poet, der Poet-Core. Oder Glamourati, das klingt auch witzig. Pinterest hat natürlich lustige Worte dafür erfunden, aber wenn man das mal durchschaut, dann geben sie einem ganz coole Beispiele dafür, was jetzt so die Trends werden und worauf sich Unternehmen, die wir jetzt wirklich mit Trends arbeiten, auch ganz gut draufsetzen könnten. Und sie, was übrigens auch ganz interessant ist, die Pinterest-Trends geben auch visuelle Trends extrem gut vor. Also alle, die jetzt auch im Bereich Social Media Marketing gucken, was für ein Design wollt ihr haben für Instagram und Co., lasst euch da von Pinterest inspirieren, weil die zeigen euch jetzt schon, was halt morgen ganz gut ankommen könnte.
Das finde ich einen coolen Tipp. Das finde ich großartig. Nele, wenn ich jetzt bereit wäre, Geld auszugeben, wie teuer ist Pinterest jetzt im Vergleich zu Meta zum Beispiel? Also wo liegt Pinterest finanziell?
Also auf jeden Fall günstiger als Meta. Kommt's wie immer ein bisschen auf die Branche an, aber man kann Klicks auf jeden Fall schon irgendwie für 3 Cent bekommen. Wenn man möchte, man kann sie auch für 1 Cent bekommen. Bei, ich sag mal, unspannenderen Branchen sind es dann schon irgendwie 10 bis 30 Cent. Also wenn ich jetzt an die Versicherung denke. Dazu muss ich aber sagen, bei Pinterest muss man ein bisschen aufpassen, weil die sehr viele Short-Clicks generieren. Also wenn ihr da Anzeigen schaltet, prüft die Zahlen auf jeden Fall immer gegen mit das, was tatsächlich auf eurer Webseite ankommt. Genau, je nachdem, wie man das in den Ads einstellt, kann man dann da ein bisschen gegensteuern.
Das ist ja so ein, diese Short-Clicks sind ja so ein Anzeichen darauf oder dafür, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, dass jemand quasi in Anführungszeichen versehentlich eine Ad geklickt hat, also draufgeklickt hat und was anderes erwartet hat und dann kam da eine Ad und dann war so, doch nicht.
Genau, das liegt ein bisschen daran, weil wenn ihr auf eurer App durch Pinterest stöbert und dann seht ihr einen Pin, der euch interessiert und dann wollt ihr den groß machen. Und je nachdem, was für ein Kampagnenziel man eingestellt hat, kommen die Leute dann, wenn sie den Pin groß machen wollen, aber direkt auf die Webseite. Und da sagen viele, nee, ich wollte mir das doch jetzt aber erst angucken und klicken dann zurück und dann geht der Pin erst auf und wird groß und dann können sie sich's angucken und wenn sie dann draufklicken, dann läuft sie auf der Seite. Und das ist halt so ein bisschen mehr der natürliche Nutzerflow. Also ich finde in dem Bereich, also klar, man hat auf jeden Fall einen Streuverlust bei Pinterest.
Ja.
Aber ich finde es ganz interessant, um vor allen Dingen auch die Zielgruppe mal aufzubauen. Und ich meine, wenn wir jetzt im B2B-Bereich bleiben, würde ich vielleicht tatsächlich sogar so anfangen, eine Awareness-Kampagne zu machen. Ich nehme den Streuverlust hin, der wird gigantisch sein. Aber die Leute, die dann tatsächlich sich näher mit meinem Pin beschäftigen und vielleicht mal auf die Webseite kommen, die werden wahrscheinlich tatsächlich Interesse haben. Und dann könnte ich die ja über die anderen Plattformen vielleicht auch retargeten.
Ja.
Die vielleicht dann noch ein paar mehr fancyere Targeting-Möglichkeiten
Klar.
zur Verfügung haben. Und dann kann man halt die günstigen Preise von Pinterest mitnehmen. Erstmal für die Reichweite und dann vielleicht die fancy Targeting-Optionen der anderen Plattformen nutzen für die nächsten Spiele.
Das Spiel kennen wir ja auch von LinkedIn, das ja sehr teuer ist, und Meta, dass man sagt, man versucht, die bei Meta zu erreichen und um dann ein gezieltes Targeting mit Retargeting-Ads auf die Liste bei LinkedIn zu gehen, und solange uns die Cookies das noch lassen, sozusagen versuchen wir das mal noch in die Richtung. Ja.
Was aber übrigens auch schön ist, für B2B über Pinterest, ist Lead-Generierung.
Also du meinst praktisch auch für, also an Lead denke ich jetzt zum Beispiel, dass man so direkt ein Formularfeld hat für eine Probefahrt bei einem Autohaus zum Beispiel. Ist das damit gemeint? Also gibt es eine ähnliche Lead-Formularfunktion dann auch?
Es gibt Lead-Formularfunktionen. Ich hätte jetzt aber eher daran gedacht, dass wir sie auf die Webseite schicken und sie dort ein Lead hinterlassen.
Ah, okay,
klassischer Lead-Magnet, Content gegen Kontakt gegen Lead-Magnet war das Wort.
Das Wort hat mir gefehlt. Also wenn wir coole Lead-Magneten haben, dann ist Pinterest auf jeden Fall auch ein guter Ort dafür, die auszuspielen.
Verstehe. Also angenommen, 120 Watt hat eine Studie aufgesetzt.
Genau.
Dann könnte zum Beispiel Sarah daraus dann zum Beispiel mit Notebook AM dann und Nano Banana eine Infografik erstellen. Und das könnte man über Pinterest spreaden, organisch wie bezahlt. Ja. Und dann leitet man den Traffic auf die Landingpage und dann gibt es halt wieder in Sachen Leads-Generierung E-Mail-Adresse gegen volles Studien-Whitepaper zum Beispiel. Das wäre ja auch eigentlich ein schönes B2B-Schicksal, was wir gerade so durchgespielt haben.
Das wäre auch ganz spannend.
Mhm.
Und da lohnt es sich dann auch richtig, das auf Pinterest zu machen, weil ich mir die Reichweite dafür ja sehr, sehr günstig einkaufe.
Ist Pinterest generell, apropos Nutzerverteilung, immer noch so stark in den USA angesiedelt? Oder ist Europa da auch schon entsprechend stark geworden, auch gerade der deutsche Markt? Wie ist das so einzuordnen?
Ich habe die aktuellen Zahlen nicht im Kopf. Wenn ich mich aber richtig erinnere, klar, es ist immer noch kleiner als hier TikTok,
Instagram. Ja, klar,
so.
Ja.
Aber es war, mein letzter Stand ist, dass es ungefähr so auf dem Level von Twitter war, beziehungsweise sogar ein bisschen davor. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube, was man sagen kann, es ist auf jeden Fall eine kleinere Plattform als die anderen, aber es wird auf jeden Fall genutzt und es sind genügend Leute da, dass man aus jeder Branche da jemanden finden wird.
Ja, und halt, du hast auch gerade den Vergleich zu TikTok gezogen. Wir haben dort natürlich eine viel transaktionsstärkere Zielgruppe. Und ich würde auch unterstellen, gerade wenn man sich so die Pinterest Predictions anschaut, es ist ja auch alles eher im hochwertigeren, also mittleres, hochwertiges Preissegment angesiedelt.
Ja, dazu gab es vor einiger Zeit mal eine ganz schöne Shopify-Studie.
Oh,
die haben
gesagt,
dass die Pinterest-Nutzer höhere Warenkörbe haben als jetzt von Meta.
Mhm.
Und ich glaube es auch definitiv. vor allen Dingen, wenn ich halt mit Pinterest so lange plane, mir die ganzen Sachen angucke, vergleiche, mein Moodboard mache, dann werde ich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben, weil ich habe mich so vorbereitet und dann ausgewählt und dann gesagt, das kaufe ich jetzt.
Vor allem, man muss sich ja anschauen, durch diese Suche holt man die Leute ja schon in einer viel späteren Phase der Journey ab.
Genau.
Also wenn wir jetzt bei TikTok sind, dann ist das ja viel, ich gehe da hin, um unterhalten zu werden und dann sehe ich da eine Ad und die sehe ich dann 10-mal und irgendwann denke ich mir so, eigentlich will ich das haben, was da zu sehen ist, vielleicht. Und diesen Schritt sparen wir uns ja in vielen Pinterest-Bereichen, eben weil durch die Suche ja schon ein aktives Interesse da ist. Vielleicht nicht ein Kaufinteresse, aber ein Interesse am Thema.
Ja.
Und diesen Schritt sparen wir uns einfach. Und das bedeutet, die Leute sind näher dran am Kauf.
Und TikTok sind auch so viele Spontankäufe. Dementsprechend meistens ein bisschen günstiger. Bei spontan kaufe ich mir jetzt kein Sofa.
Ja. Also ich würd als Impuls auch auf jeden Fall jetzt allen Zuhörerinnen und Zuschauern raten, schaut einfach mal, weil ich finde das mit dem Lead-Magneten schön greifbar, dass man dort schaut, auf welchen Daten sitze ich, wie könnte ich das halt auch mit Hilfe von KI zum Beispiel in eine schöne Infografik verwandeln. Vorab würde ich mich auf jeden Fall, das fand ich auch nochmal gut, Nele, so die gesamte Bild- und Farbsprache von Pinterest. Also in meiner ich sage immer, Pinterest ist so sehr aquarellig. Also weißt du, was ich meine? Also es ist ja nicht so kontraststark, sondern alles so ein bisschen softer gehalten in meiner Wahrnehmung.
Vielleicht ist es dein Pinterest. Mein Pinterest.
Oder so. Ja. Aber also ich sag mal gern so, also Instagram hat nochmal so eine andere Sprache, also ist natürlich auch sehr visuell, aber bei Pinterest ist halt, was du ja auch meinst, alles so sehr do-it-yourself, alles so Editorial-Content praktisch, aber mit einem visuellen starken Fokus. Und gerade ja. Sache, was du auch meintest, die KI ist jetzt zum Glück richtig stark geworden, sie haben Typografie. Also es ist ja auch eine recht hohe Quote an Text in den Assets drin, würde ich mal unterstellen.
Ja, absolut. Also da kann man auch viel spielen. Also selbst wenn man jetzt so die visuell starken Bilder hat, kann man ja auch viel mit Text machen. Es sollte halt schon irgendwie ein bisschen cool aussehen, cooles Design. Aber auch da gibt einem Pinterest sehr viele, viele Inspirationen, wie das tatsächlich auch spannend sein kann, selbst wenn man textbasierte Inhalte hat.
Voll. Und ich glaube, Sarah hat jetzt eh schon gleich gerade einen Agenten gebaut, da nehme ich dann einfach zwei, drei Moods, so Stimmungsbilder von Pinterest und daran kann sich dann die KI orientieren und eine entsprechende Grafik entwerfen zum Beispiel mit meinen Assets daraus. Also das ist cool. Also ich muss sagen, ihr Lieben, ich bin wieder schlauer und inspirierter. Also ich habe Pinterest nie klein geredet, aber mir fehlt halt noch dieser Funken, auch wirklich nochmal, gerade bei B2B-Verdrossenheit, nochmal ein bisschen zu schubsen, weil gerade der Effort dahinter, der kann relativiert werden. Also Nele, du kannst dich schon mal darauf vorbereiten. Unseren Gästen gehört ja immer hier das abschließende Wort und ich gebe rüber zu Sarah. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank auch von mir. Ich muss sagen, Pinterest mag ich, weil es so eine nach vorne gewandte Plattform ist. So, ich habe da ein bisschen einen Purpose, ich komme dahin mit einem Zweck. Ich finde das manchmal bei TikTok und auch Instagram so ein bisschen, man sitzt da einfach nur, um Zeit totzuschlagen und dann kostet das viel mehr Zeit, als es eigentlich sollte und man verliert sich dann in totalem Unsinn und schaut dann irgendwann Enten beim Körnerfuttern zu und findet's toll und fragt sich danach, wofür habe ich eigentlich meine Zeit gerade verwendet, dass sich hier fünf Enten um ein Schüsselchen rein und fröhlich drauf losfuttern. Und ich finde, das ist so das Positive aus der Nutzerperspektive bei Pinterest. Es ist nicht so ein extremer Zeitdieb für Unsinns-Content, was natürlich dann für uns im Business-Kontext wiederum den positiven Effekt hat, dass wir nicht in diesem Noise so untergehen, sondern wenn da jemand da ist, der eine Mission hat, dann kommen nicht plötzlich Entchen dazwischen, die Körner futtern, sondern dann ist der bleibt in dem Vibe und der bleibt in diesem Kontext aus, ich plane etwas, ich habe etwas vor und bleibt da drin. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil wir ja schon sehr einen großen Kampf um Aufmerksamkeit da draußen im Web haben. Und Total. Wenn wir eine Plattform haben, die eben nicht dafür designt ist, uns ununterbrochen neue Impulse zu liefern, sondern uns in einen Mut, im wahrsten Sinne des Wortes, eine spezielle Mut zu holen, das finde ich toll. Vielen Dank für die Inspiration, liebe Nele. Und die letzten Worte gehören dir.
Du hast mir fast schon alles vorweggenommen.
Nein!
Deshalb sage ich einfach nur, stop Doomscrolling, lass dich inspirieren.
Sagt Nele Hiermann beim 121 Watt Podcast.